Hallo, ich möchte gern Film frühstücken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück. Mein Name ist der liebe Leo. Das ist nämlich mein echter Name und mir zugeschaltet. Trotz großer Grippe und Berlinale-Welle haben wir einen exzellenten Interviewpartner gefunden. Mir ist nämlich der liebe Luca zugeschaltet. Zwar beide heute in Düsseldorf, aber räumlich getrennt. Schön, dich bei mir zu haben, Luca.
Hallo, der liebe Leo. Ich bin der liebe Luca. Ich freue mich.
Ja, genau. Wie ich schon gerade meinte, wir nehmen heute an Veilchendienstag ist es, glaube ich, auf. Und einen Tag vor Aschermittwoch, ihr könnt es euch denken, alle RheinländerInnen sind ausgeflogen, um auf irgendwelchen Umzügen zu sein oder um krank im Bett zu liegen. Und dann haben wir noch unseren ganz eigenen Paradiesvogel, den Kenan, der uns gerade in Berlin verloren gegangen ist, damit er uns sicherlich bald die besten Highlights der Berlinale erzählen kann.
Von den drei Filmen, die er gesehen hat.
Von den drei Filmen, die er gesehen hat, sind zwei sicherlich ganz okay. Und deswegen sind wir da, um über einen Film zu reden, der auch für dein Lieblingsthema, nämlich die Oscars, nicht uninteressant sein könnte. Deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass du einschlagen würdest, als ich meinte, wollen wir darüber reden. Und die Rede ist natürlich die Stimme von Hin Rajab, ist nämlich der Film, über den wir reden, in der Regie von Kauter Benanir aus dem Jahr 2025. Ein Film, der auch mit einem deiner anderen häufigen Filmfrühstück-Themen zu tun hat.
Ich dachte tatsächlich, du redest darüber.
Genau, nämlich den Filmfestspielen von Venedig. Und wir machen sozusagen einen Hybriden daraus, dass du uns ein bisschen erzählst, wie ist es mit den Oscars, wie ist es mit dem Festival damals gewesen, aber auch über den Film. Denn das kann man ja schon mal sagen, es ist einer der politischsten Filme, die dieses Jahr um die Oscars in einer Kategorie mitspielt. Das kann man schon mal sagen. Deswegen aber auch ein sehr, sehr interessanter Film in seiner Art und Weise, wie er gedreht wurde, was er aussagt, aber natürlich auch, dass ein Film ist, der sehr, sehr hart ist in seiner Thematik. Deswegen möchte ich jetzt noch, so sehr wir eigentlich ganz lustig reingestartet sind in diese Aufnahme, schon mal sagen, kleine oder größere Triggerwarnung, auch wenn dieser Film sehr wenig bis kaum Gewalt zeigt. Es ist ein sehr gewalttätiger Film, der mit sehr traumatisierenden Erlebnissen sozusagen versucht, die zu verarbeiten in diesem Film. Deswegen, wenn ihr nicht damit klarkommt mit sehr drastischen Darstellungen, auch wenn es nur auditiv ist von Gewalt, von Schüssen, von physischer Gewalt.
Vor allem authentischen Aufnahmen,
würde ich euch bitten, so sehr wir euch mögen, ja, hört euch diese Folge lieber nicht an oder hört sie euch auf jeden Fall nicht alleine an, denn es ist ein doch wirklich sehr, sehr harter Film und da wollen wir auch heute natürlich mit dem nötigen Respekt rangehen. Ist nämlich ein sehr schwieriges Thema, das kann man ja schon mal sagen. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen darüber reingehen, welche Thematik es hat und wie das gedreht wurde, aber ja, ist einfach ein Film, der einiges abverlangt, das kann man sagen. Denn ich würde auch jetzt mal ohne größere Umschweife schon mal reingehen und mal fragen, Luca, weißt du noch ungefähr, was die Handlung von The Voice of Hin Rajab ist, beziehungsweise wie diese aufgebaut ist? Und könntest du ein bisschen was dazu erzählen? Einfach die grundlegende Handlung, wie das passiert ist.
Ja. Das wäre jetzt ein bisschen traurig, wenn ich das nicht könnte vor dieser Aufnahme. Also es geht um eine Notdienstzentrale des palästinensischen Roten Halbmondes, nennt es sich, glaube ich. Genau, es ist nicht das Rote Kreuz, logischerweise, sondern
das muslimische Pendant zum Roten Kreuz.
Genau, und in dieser Zentrale geht eben ein Anruf ein über ein paar kompliziertere Umstände, eben ein Anruf von einem kleinen Mädchen, das in einem Autowrack gefangen ist, als einzige Überlebende, ein palästinensisches Mädchen, eben die titelgebende Hin Rajab. All ihre Familienmitglieder, die eben mit in dem Auto saßen, leben nicht mehr, weil das Auto von der israelischen Armee angegriffen worden ist. Und jetzt verfolgen wir eben das Team dieses Rettungsdienstes, wie sie einen Rettungseinsatz auf die Beine stellen wollen, um eben dieses Kind aus dem Wrack zu retten, ohne natürlich ihre eigenen Leute in Gefahr zu bringen. Denn die Lage, ne, ich meine, inzwischen sollten wir das auch in Deutschland alle wissen, ist halt ziemlich heikel. Natürlich kann es immer sein, dass wenn Rettungstruppen entsandt werden, um eben das Kind aus dem Wrack rauszuholen, dass auch die angegriffen werden von der Armee. Das heißt, es muss quasi erstmal der Plan dieser Rettungsaktion mit den dazugehörigen Instanzen, und dazu gehört eben auch Israel selber, abgesprochen werden. Und genau, wir beobachten eben diesen Struggle zwischen, wir müssen das ganz genau planen, wir müssen dafür sorgen, dass das hier fehlerfrei über die Bühne geht, und da ist ein kleines Kind in einem Auto, das Angst hat, das in ständiger Lebensgefahr schwebt und das auf uns vertraut. Und das emotional Aufrührende an diesem Film ist eben, dass es nicht nur eine wahre Geschichte ist, das hat sich also tatsächlich so oder so ähnlich, da macht der Film auch, ja, auch inszenatorisch kein Geheimnis draus, das ist jetzt nicht unbedingt eine hundertprozentige authentische Wiederaufarbeitung ist, aber so oder so ähnlich hat es sich eben zugetragen. Und das Besondere ist, dass die Tonaufnahme, die in diesem Film verwendet wird, für das Mädchen am anderen Ende des Telefons eben die authentische Aufnahme ist, die bei dieser Telefonanlage eben aufgezeichnet wurde. Das heißt, wir hören quasi wirklich die Stimme der echten Hind Rajab, die in diesem Auto festsitzt.
Genau. Also das ist ja so die Grundhandlung. Wir haben drei oder vier verschiedene Charaktere, sage ich mal, auf Seiten dieses Notdienstes, die so immer wieder vorkommen. Wir haben die beiden Hauptakteure am Telefon, sage ich mal, nämlich den Notfall- oder Erstanrufer sozusagen, Erstkontakt Omar und seine Vorgesetzte Rana. Dann haben wir den Chef der Operation, der die ganze Koordination verantwortet, Mahdi. Und wir haben Nisrin, die so eine Mischung, sage ich mal, ist aus Psychologin, Sozialarbeiterin und auch so ein bisschen, also ich würde es mal ohne despektierlich zu meinen, so ein bisschen gute Seele mäßig ist.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Also die so auch so ein Ruhepol dagegen ist, und wir merken, es ist eine sehr angespannte Situation natürlich. Trotzdem gibt es immer Momente, die sehr alltäglich sind, wo gescherzt wird, gefeixt wird, besonders zu Beginn. Aber wir merken, es sind verschiedene Interessen, die da kommen. Natürlich die Interessen der Erstanrufentnehmenden, also Omar und Rana, die natürlich alles tun wollen, um zu retten. Dann jemand wie Mahdi, der diese ganze Operation koordiniert, der sagt, hey, wir haben verschiedene Personen schon verloren, wir müssen echt aufpassen, wir haben nicht so viel Material, wir haben so nicht so viele Menschen, besonders im Norden von Gaza, was dort der Ort ist, wo auch Hind oder Hanout, wie das Mädchen auch ganz oft genannt wird, also einfach feststeckt, und da müssen wir mit unseren Ressourcen arbeiten, wir müssen auch alles immer absprechen mit den Instanzen, weil sonst geht alles den Bach runter natürlich, und das ist natürlich ein Konflikt innerhalb, aber auch außerhalb, und da merkt man sehr schnell, dass es verschiedene Aspekte, die da dargestellt werden. Das Spannende ist natürlich, wir haben gerade schon gesagt, so oder so ähnlich ist es, hat sich zugetragen, die Art und Weise, dieses Reale und das Fiktive, sage ich mal, oder die künstlerische Freiheit, sage ich mal, der Darstellung ist ein Mittel, was die Regisseurin Kauthar Benhania ja sehr gerne nutzt. Ja. Wir haben ja einen gemeinsamen Film schon mal von ihr, einen Film von ihr gemeinsam auch schon mal gesehen, nämlich Olfas Töchter. Das ist ihr vorheriger Film, ein Film, der auch sehr, sehr gut ankam, der als bester Dokumentarfilm bei den Oscars nominiert war und da ja die Geschichte einer Mutter erzählt von Olfa, die drei Töchter, wenn ich mich nicht täusche, an den IS verloren hat. Und dort hat Kauthar Benhania ähnlich damit gearbeitet, nicht die Mutter spielt sich selbst, sondern oder dokumentarisch mit Talking Heads, wie wir es bei einer Doku sonst kennen, sondern sie nutzt SchauspielerInnen, die in die Rollen schlüpfen, und während es bei Olfas Töchter dann eben dann so war, dass die dann wirklich, man gesehen hat, ah, okay, ich spiele jetzt Olfa, ich lege ihre Kleidung an, ich lerne den Text auswendig, ich gehe da rein sozusagen, was man ja im Theater- und Filmbusiness ja auch oft so Reenactment nennt, hat man hier ein bisschen anders. Also wir merken jetzt schon, es ist nicht so wie bei Olfas Töchter direkt so, okay, wir filmen, wie jemand in die Rolle reingeht, sondern es ist schon fiktionalisierter, das muss man ja schon mal sagen.
Auf jeden Fall, es ist kein Dokumentarfilm, definitiv. Also es ist, auch wenn du meiner Meinung nach genau richtigerweise da direkt die Connection gezogen hast zwischen den beiden Filmen, die natürlich total sinnig und total richtig ist, ist es genauso richtig zu sagen, dass es zwei unterschiedliche Ansätze sind, um diesen dokumentarischen und fiktionalisierten, ja, um diese Trennung quasi aufzubrechen, ne, oder sogar noch weiter zu verdeutlichen. Ne? Also wir haben quasi einmal fiktionalisierte Dokumentation und einmal dokumentierende Fiktion, so, ja, wenn genau, man es so also nennen möchte.
Same, same, but no different sozusagen. Und da merkt man auch schon, es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld natürlich, dieses Werk aufzudröseln. Denn eben, also man merkt, diese Regisseurin spielt sehr viel damit, mit auch echten Elementen, die sehr auch natürlich nahe gehen. Also wenn man denkt, okay, man hört diese Stimme und es ist immer unterbrochen, es sind fiktive Szenen, die gedreht werden, wo man vielleicht sagt, nach einem Cut sagt, ach komm, da zündet sich einer eine Kippe an sozusagen und dann geht aber wieder in die Rolle rein. Und du hast diese echte Stimme dieses Mädchens. Es klingt zynisch, aber es könnte gar nicht so gut geschauspielert sein. Diese Stimme mit allen technischen Artefakten, also dieses Knacksen sozusagen im Telefon und so, das ist ein enormer Aspekt, der sehr in diesem Film genutzt wird. Und das ist auch, geht auch rein in ein Genre, was ich eigentlich ja sehr mag, nämlich diese Kammerspiele im Sinne auch, wo wir uns wie jemanden bei der Arbeit treffen oder sehen. Wir haben beide den Film The Guilty gesehen, vielleicht manche von
natürlich,
euch vor den Lautsprechern sozusagen auch. Dann das dänische Original, fehlt nicht das amerikanische Remake, aber auch ein Film, der sich eben mit so einer Erstaufnahmestelle einfach ja beschäftigt und das auf eine unfassbar grandiose Art und Weise macht, denn auch dort wird gezeigt, was für ein Druck herrscht, wie da eben inszeniert wird, wenn sich die Räume gefühlt verengen. So ein Raum, der eigentlich so ein Callcenter ist, plötzlich sich anfühlt, als wäre das ein Schuhkarton. Und das schafft auch The Voice of Hindrajab auf eine sehr bemerkenswerte Weise, auch damit zu spielen. Denn das ist schon mal was, und da gehen wir vielleicht schon ein bisschen in die Analyse rein. Was macht diesen Film interessant? Es macht auf jeden Fall interessant, wie dieses Bürogebäude gezeigt wird. Das ist schon mal, das sind alles sehr offene Räume, die getrennt werden immer nur durch so Glasscheiben. Und wir sehen somit, wenn Omar einen Anruf entgegennimmt, sehen wir im Hintergrund Madi, wie der vielleicht was koordiniert und dann vielleicht ausrastet oder keine Kraft mehr hat. Und das sind unfassbar spannende Momente, weil das allein schon Inszenierung zeigt, dass da auch ganz viele Grenzen sind zwischen Macht und zwischen irgendwie auch, wie Nähe gezeigt wird, aber wie Hierarchie gezeigt wird und was sehr nah, aber auch sehr fern wirken kann.
Ja, total, ne? Und man darf auch nicht vergessen, was da für eine inszenatorische Finesse auch mit einhergeht. Ne? Also ich glaube, es wäre sehr leicht gewesen zu sagen, das wird jetzt ein Büroraum und wir filmen hier ein bisschen rum, wir stellen da eine Kamera A hin, da eine Kamera B und dann schneiden wir da so ein bisschen zwischenher. Ne? Das wäre unfassbar langweilig gewesen. Aber dieses fast schon theaterhafte Bühnenstück in dem Sinne wird eben auch total kinoreif eingefangen. Es gibt diese Aufnahme, die, glaube ich, mindestens einmal zurückkehrt, bei der wir Omar im Vordergrund haben und Madi im Hintergrund mit einer sehr extremen Tiefen und Schärfe, dass quasi Madi nur noch so ein verwischter Fleck ist. Und man hört, wie die beiden aber miteinander telefonieren. Und jedes Mal, wenn eine der beiden Personen spricht, switcht der Fokus hart auf die Person. Ne? Und das ist halt sieht nicht nur interessant aus und passt irgendwie zu der Dringlichkeit der Situation, sondern es ist halt auch unfassbar ambitioniert und unfassbar präzise gelöst. Also das heißt, es ist so ein, ich sag mal, so ein subtiler kleiner Flex. Es stört halt nicht, wenn du es guckst. Am Anfang dachte ich mir so, oh, was ist das? Aber du bist halt unfassbar schnell drin. Und du merkst halt richtig, dass die Regisseurin sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie sie das interessant umsetzen kann und da eben auch vor so einer Herausforderung, die echt viel Präzisionsarbeit erfordert, auch nicht zurückgeschreckt ist. Und das finde ich ziemlich cool.
Genau, also da muss man sagen, zum Beispiel anders als The Guilty, wo viel mit Dunkelheit gearbeitet wurde, da wurde halt sehr viel dann mit den Rottönen dieser Anrufer, wenn da ein Anruf kommt sozusagen, dann flackert so ein rotes Licht auf, damit wurde sehr viel dort gearbeitet. Das ist in The Voice of Hindrajab nicht so. Das ist kein Film, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, denn der so krass durch eine visuelle Bildsprache, wo da ganz viel mit Dunkel und Hell gearbeitet wird, das ist ein sehr dokumentarisch anmutender Film, sage ich mal. Das merkt man auch daran, dass sehr viel darauf geachtet wurde, wen man gecastet hat. Nämlich, es gibt immer Momente, wo wir entweder die Stimme hören von den echten Menschen am Telefon oder in manchen Szenen auch sogar kurze Videoclips der Menschen, die da vielleicht am Telefon sitzen. Und man merkt auch da wieder, Detail und Finesse ist das, was Kauter Benhanir einfach nutzt, um zu zeigen, wie nah das ist. Denn das ist manchmal, es ist fast erschreckend ähnlich, wie diese Menschen sich sehen. Da ist sogar der Millimeter, wie tief sozusagen der Sweater angezogen ist, ist fast identisch. Das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr detailgetreues Werk.
Wobei ich sagen muss, was mir aber auch ganz gut gefallen hat, ist, dass es an manchen Stellen dann ja nicht so ist. Also es gibt eine, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber die eine große Szene, in der eben dann auch reales Bildmaterial eingebaut wird, was ja, finde ich, so ziemlich die Schlüsselszene des Films ist, in der der Film quasi sagt, was er eigentlich machen möchte. Und ich finde, da merkst du gerade, wenn du auf die Hintergründe achtest, ne, dass das Set eben doch abgewandelt worden ist. Ne? Ich gebe dir voll recht, die Schauspielenden, gerade Madi sieht halt der echten Person wirklich, wirklich, wirklich ähnlich. Aber ich mag es auch, dass der Film nicht davor zurückschreckt zu sagen, das ist fiktionalisiert, hier gibt es Unterschiede und wir verstecken die auch nicht, sondern wir versuchen hier eine Realität abzubilden. Aber was Kauter Benhanir jetzt in ihren letzten beiden Filmen sehr genial macht, ist meiner Meinung nach auch immer die Fehlbarkeit des Mediums Film als dokumentarisches Artefakt auch irgendwie anzusprechen und zu verdeutlichen und sich zunutze zu machen. Und ich finde, das gelingt ihr hier sogar noch mal besser als in Eufers Töchter, eben gerade wegen dieser Schlüsselszene am Ende, die das sehr, sehr gut unterstreicht. Und weil eben das Thema ja auch, also in dem Film geht es ja irgendwo auch um Authentizität von Archivmaterial und Propaganda und solche Themen. Und da finde ich, ist das sehr, sehr, eine sehr geschickte Methode, um halt auch eben zu sagen, egal was ich mache, wie authentisch ich versuche, das einzufangen, ganz authentisch wird es mir nicht gelingen.
Ja, das ist natürlich jetzt auch die Sache, wenn wir um Authentizität gehen. Es ist eine große Debatte, natürlich, wie man sowas hinstellen kann, ohne dass es eben Propaganda wird. Und das ist ja auch was im Film immer thematisiert wird. Da wird auch mal gesagt, hey, dieses Mädchen ist allein, dieses fünfjährige Mädchen sitzt da in diesem Auto. Und dann gibt es auch einen Moment, wo Omar mal den Kommandant der israelischen Gesundheitsbehörde, die sie mitkoordiniert, zu sagt, hey, holt dieses Kind raus, macht ein paar Scheiß-Videos für eure Scheiß-Propaganda und bringt es nach Hause so ein bisschen. Ne? Also man merkt auch, man ist sich dieser Gefahr bewusst, es könnte sehr einseitig sein und das könnte auch in eine sehr, sehr falsche Richtung gehen. Und man muss auch sagen, es ist kein Geheimnis, dass wir in einer sehr aufgeladenen Situationen sind, wo dieser Film erscheint, wo sehr viele Punkte immer gegeneinander abgewogen werden können und auch sollten, aber nicht immer müssen. Und ich glaube, das ist das sehr Spannende, wie dieser Film Reaktionen erreicht hat. Denn da können wir mal einen kleinen Flash-Forward machen. Wir werden gleich nochmal auf den Film zurückkommen. Aber so der erste Punkt, wo man davon so großartig von diesem Film gehört hat, war ja eben Venedig. Und bei den Filmfestspielen, da gab es so das erste Aufhorchen. Man hatte davor schon mal von dem gehört. Klar, Filmfans haben vielleicht mal gehört, okay, die Regisseurin von Eufers Töchter macht einen neuen Film. Und wenn man auch so hört, wer da als Executive Producer dahinter saß.
Ganz genau,
ganz
genau.
Nur ein paar Namen mal genannt. Also Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Alfonso Cuarón, Jonathan Glazer. Glazer, der ja eh mit The Zone of Interest auch einen sehr politischen Film hatte. Ich sag mal so, das sind jetzt keine unbekannten Namen, die da hinter diesem Film standen. Deswegen hatte man den schon mal gehört, aber dann kam eben Venedig und vielleicht du als jemand, der da vor Ort war, zumindest am Festival, du hast ihn nicht dort gesehen.
Leider nicht.
Genau, aber wie kannst du vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, wie war da so die Situation, worum ging es da und hat man das irgendwie im Festival-Kontext auch gespürt?
Naja, also der Film, ich muss sagen, ich hatte ihn im Vorhinein so ein bisschen auf dem Schirm, weil es ja tatsächlich schon, weil beide Arbeiten, die Regisseurin davor gemacht hat, also sie hat davor auch noch mehr gemacht, aber ihre letzten beiden Arbeiten waren für den Oscar nominiert, nämlich eben Eufers Töchter als beste Doku und ich meine 2021 Der Mann, der seine Haut verkaufte, auch als bester internationaler Film. Das heißt, die ist jetzt, glaube ich, in diesem, ich sag mal, Awards-interessierten Bereich ist Kauta Benania jetzt auf jeden Fall ein Name und spätestens jetzt hundertprozentig. Darum hatte man da schon mal ein Ohr drauf, ne? Natürlich auch, als dann klar war, wer den Film eben so backt. Und spätestens als dann die ersten KritikerInnen den Film gesehen haben, war eigentlich klar, dass das eine große Nummer ist, ne? Und dass das so oder so natürlich unfassbar kontrovers besprochen wird. Aber also, ich sag's mal so, man kann ja von dem Thema, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen möchte, man kann von dem Thema halten, was man will, aber
man kann differenzierte Meinung dazu haben.
Man kann auf jeden Fall differenziert darüber reden, aber ich finde, worüber nicht differenziert zu reden ist, ist, dass diese konkrete Situation, die der Film zeigt, natürlich, ne, ein Film existiert immer in einem größeren Kontext, aber diese konkrete Situation hätte so nicht passieren dürfen. So, ich glaube, das sollte kein kontroverses Statement sein, dass es ein Grauen ist, dass dieses kleine Mädchen in diesem Autowrack festgesessen hat und dass es so einen Hoppla darum geben muss, wie man sie da irgendwie rausbekommt. Dementsprechend ist natürlich diese kontroverse Diskussion, die der Film losgetreten hat, eher auf den größeren Kontext bezogen, in dem er stattfindet, als jetzt, glaube ich, auf diese eine konkrete Geschichte. Und ich muss sagen, auch da, ich bin ja nicht müde geworden, mich über die Venedig-Jury aufzuregen. Da muss man ganz einfach sagen, die hat versagt. Die Venedig-Jury hat dem Film, glaube ich, den Special Jury Prize oder sowas gegeben. Jetzt, ich google es lieber nochmal nach, bevor ich was Falsches erzähle, aber auf jeden Fall einen Trostplatz.
Nachdem dieser Film ja eigentlich gehandelt wurde als einer der Favoriten auf den Goldenen Löwen dann.
Ja, genau. Also ich sag mal, die Jury von vor 2 Jahren, die Damien Chazelle, Martin McDonagh, ich glaube, Jane Campion war auch dabei oder war die das Jahr später? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, diese Jury, die hätte eben, glaube ich, dem Film durchaus einen größeren Preis zuerkannt als eben, eine Auszeichnung. Es ist der große Preis der Jury, also der Silberne Löwe, der zweite Platz. Ne? So ein bisschen der Feiglingsplatz, damit man den ersten an den mehr als langweiligen neuen Jim Jarmusch-Film.
Da ich den nicht gesehen habe, möchte ich dann kein Urteil fällen, aber es
bald kommt er, ich glaube, nächste Woche.
Er sorgte ja, das kann man ja sagen, auf jeden Fall für Unverständnis und Ärger bis hin durch viele Reihen natürlich. Das kann
definitiv
man ja aus einer ganz neutralen Sicht sagen. Und da hatte man natürlich dann auch eine Diskussion, ist das eben schon einfach nur ein politisches Statement zu sagen, ja, da war nicht gut genug, oder ist da mehr dahinter, dass man vielleicht auch sagen kann, nee, da ist halt einfach, da traut man sich was nicht und das ist ja schade, ja.
Ja, also der Film, ne, man kann immer sagen, vielleicht waren die 6 Leute, ich weiß gerade nicht, wie viele in der Venedig-Jury sind, vielleicht waren einfach die 6 Leute auf diesem Planeten, die den Film nicht mochten, alle in dieser Jury oder die den Film nicht so sehr mochten, er hat ja immer noch einen Preis gewonnen. Kann ja auch sein, ne? Aber irgendwo ist es ja auch der Job der Jury, einen Film auszuzeichnen, der auch irgendwie eine gewisse Strahlkraft hat und auch Qualität kann eine Strahlkraft sein. Ich sage jetzt nicht, dass immer der politischste Film gewinnen sollte. Ich sage sogar das Gegenteil. Ich bin der Meinung, der beste Film sollte gewinnen. Aber du hast ja gerade eine Jury, um eben einen ebenen Grund zu erzielen. Also du nutzt ja eine Meinungspluralität, um eben den besten Film rauszufiltern, der eben auch irgendwo der herausragendste ist. Und ich glaube, da waren sich einfach sehr, sehr viele Leute einig, dass es schon auf jeden Fall eine politische Entscheidung war, sich für einen, ich sage mal, freundlich entspannten Film über Familienverhältnisse zu entscheiden und nicht für ein hochpolitisches Drama über den wahrscheinlich größten politischen Konflikt unserer Zeit.
Ja, also da kann man schon mal sagen, in Zeiten, in denen Festivaljurys sich nicht immer mit Ruhm bekleckern, auch liebe Grüße hier an die Berlinale, wo Wim Wenders ja auch in eine Richtung ging zu sagen, ja, Kino sollte ja nicht politisch sein. Das ist
schwierig.
Ja, ist ja schwierig und ich sag's mal so, das ist auch nicht die erste Aussage von Wim Wenders damals dann zu politisch. Kino denn damals, als die Serie Heimat damals in, glaube ich, sogar in Venedig Premiere feierte, war es Wim Wenders, der einer der Unterzeichner war, dass dieser Film unbedingt gezeigt werden muss. Ein Film, der sich sehr mit deutscher Geschichte und Politik auseinandergesetzt hat. Also spannende Verhältnisse. Mhm. Aber gehen wir weg von Juryverhältnissen der Berlinale eher zum Film zurück. Es ist aber vielleicht eine Krankheit unserer Zeit, sage ich mal, dass man aus Angst da irgendwie anzuecken, und natürlich haben wir eine sehr angespannte Diskussion von beiden Seiten. Ich glaube, hätte man jetzt einen pro-israelischen Film ausgezeichnet oder nicht ausgezeichnet, der auch Versagen von Völkerrecht von palästinensischer Seite gezeigt hätte, wäre man genauso ähnlich in Teufels Küche gekommen, sage ich mal. Das ist, glaube ich, ein sehr, wie du meinst, ein sehr eher feiges oder einfach bequemes sich Verstecken hinter einem Film, der vielleicht weniger für Wellen schlägt, indem man den auszeichnet. Und dass The Voice of Hind Rajab oder die Stimme von Hind Rajab ein sehr beeindruckender Film ist, das können wir beide sagen, ist sehr, sehr deutlich anzumerken. Das liegt nämlich nicht nur daran, an den Punkten, wo wir jetzt schon meinten, also Schauspiel und der Wechsel Fiktion und Wirklichkeit, sondern auch, dass der seine Charaktere sehr gut darstellt, obwohl er gar nicht so viel mit denen interagiert. Wir wissen ja sehr, sehr wenig über die. Wir wissen gar nicht großartig viel Background. Das brauchen wir aber auch gar nicht, weil, das muss man sagen, Kaoutouha Benania eine unfassbar gute Führung hat, wie sie ihre Rollen an den richtigen und ihre Figuren an den richtigen Punkten ihrer Handlung einzusetzen weiß. Meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, die Figurenzeichnung ist jetzt nicht hochkomplex. Also ich glaube, du kannst jeder Figur eine symbolische Bedeutung zuordnen. Also der eine übt eben, ist der eine ist ein Macher, wie man so schön sagt. Der eine sagt, wir müssen Protest üben, indem wir handeln. Der andere ist der Diplomat, genau. Wir müssen Protest üben, indem wir Resultate bringen, und mit dem Kopf durch die Wand kann man natürlich gehen, aber dann hat man Kopfschmerzen. Und das sind ja keine, also das sind ja keine Archetypen, die in so einem Konflikt nur auf diese Situation anwendbar sind. Ne? Das sind größere Archetypen, die in diesem Fall eben spielen. Ne? Dann haben wir, wie du schon gesagt hast, ne, die gute Seele, die Unterstützerin. Also das sind ja alles irgendwo kleine Teile, die ein großes Ganzes repräsentieren. Das ist jetzt nicht neu als Idee, aber es funktioniert halt einfach unendlich gut in diesem Kontext. Und dadurch ist es halt einfach ein spannender Konflikt, weil es ist ja eben auch einfach der Grund, dass wir über dieses Thema reden, ist ja eben, dass es keine leichten Lösungen für die Beteiligten gibt. Für ein Land, in dem, weiß ich nicht, Krankenhäuser bebombt werden, für ein Land, in dem Leute in ihren Wagen beschossen werden.
Aber auch für die Leute auf der anderen Seite des Telefons, die eben nicht wissen, wie sie das hinkriegen sollen.
Ja, ja, genau.
Du meinst ja auch, es sind Platzhalter, aber eben nicht nur für diese Organisation den roten Halbmond. Denn wenn wir ehrlich sind, alle Figuren aus diesem roten Halbmond können 1:1 übertragen werden auf den größeren Konflikt eben. Und da sind wir dann eben
auf Politiker zum Beispiel.
Genau, oder auf Menschen in unserem Umfeld. Der eine sagt, wir müssen diese Lösung finden. Und ich bin kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Nahostexperte, aber eben zu sagen, ja, okay, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung direkt jetzt. Oder der eine sagt, ja, wir müssen auf jeden Fall Israel platt machen, der andere sagt, nee, wir müssen verhandeln. Die nächste Person sorgt sich eher um die Leute, die vor Ort da sind. Und das sind alles Konflikte, die sozusagen in jedem anderen Mikrokosmos wieder existieren können. Und wir können sagen, das Rote Halbmond-Anrufzentrum kann auch sich darum drehen, um Russland, Ukraine, um Sudan, um alle anderen Konflikte dieser Welt. Es ist ein universelles Thema, was aber auf einen kleinen, gezielten Punkt anwendbar ist. So sehr, dass man fast schon sagen könnte, es ist natürlich fast schon perfide, dass man dann eben auf echte Aufnahmen einen echten Fall nimmt, um das mal deutlich zu machen. Das ist eben, um das aus der Abstraktion auf eine Situation herzubringen. Und eben dann zu sagen, wie Mahdi eben mal zeigt, wo er sagt, so läuft es übrigens, wie so eine Anrufkette funktioniert. Ich rufe jemanden an, der ruft den jemanden an, der ruft den jemanden an. Ja. Die rufen den wieder zurück an, die rufen mich an. Ich sag dann, super, dann machen wir das und das und das und das. Und am Ende gibt es ein ewiges Unendlichkeitszeichen.
Es ist unfassbar frustrierend. Ne? Und ich finde tatsächlich, die Parallele zu The Zone of Interest, die wir jetzt eben durch Jonathan Glazer als Beteiligten haben, die findet sich auch im Film oder die findet man auch im Film durchaus wieder, weil es ja auch ein Film ist, genau wie The Zone of Interest, der ja ein sehr spannendes Statement zu Zeugenschaft oder Zeuginnenschaft vielleicht besser macht, weil, ne, also ohne jetzt zu sagen, dass du oder ich irgendwas an diesem Konflikt ändern könnten, ne, das möchte ich nicht sagen, ist auch, glaube ich, nicht so, aber wir hier, die wir in Düsseldorf gerade vor dem Mikro sitzen, wir haben es natürlich recht einfach. Wir können uns den Film angucken, wir können unsere Gefühle fühlen, wir können dazu auch unsere Meinungen haben. Aber am Ende gehen wir nach Hause und leben unser Leben weiter. Ne? Es geht ja auch nicht wirklich anders. Ne? Aber wir haben eben die Wahl, in so einem Moment wegzugucken im Sinne von, wir schauen unser eigenes Leben an und wir können das ausblenden. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du am Tag an diesen Konflikt denkst. Ich denke durchaus noch an andere Sachen.
Ich denke ab und zu mal dran, aber auch nicht
genau,
so
viel, genau.
Manchmal sollte vielleicht.
Ganz genau. Und ich finde es clever, dass sich der Film eben, um das so ein bisschen fortzuführen, in mehreren Wortsinnen, dass der sich eben eine Gruppe von Leuten aussucht, die eben auch Zeugen und Zeuginnen sind. Die sind ja jetzt nicht direkt, sitzen ja nicht im Kriegsgebiet selber oder beziehungsweise nicht direkt auf der Straße, auf der
genau,
jetzt...
Genau, die sitzen in Ramallah, im Westjordan. Dann
genau.
200 Kilometer, würde ich sagen, ungefähr.
Ja, genau. Genau. Also es sind auch nur Zeugen und Zeuginnen, aber eben welche, die sich das Weggucken nicht aussuchen können, weil die eben gezwungen sind, mit dieser Situation zu interagieren. Und das finde ich, du hast perfide gesagt. Ja. Das ist jetzt natürlich, könnte man irgendwie auch negativ werten sehen. Ich würde vielleicht eher sagen listig, weil es halt... Ne, diese Zeuginnenschaft quasi nicht verhandelbar macht. Und das, finde ich, ist ein total schönes Element. Ein ganz anderer Ansatz als The Zone of Interest, bei dem es ja noch ein bisschen gemeiner ist eigentlich. So, wir sitzen die ganze Zeit daneben, aber irgendwie ist es uns halt auch egal. Also der Film kommt den Zuschauenden vielleicht etwas mehr entgegen, also die Stimme von Hind Rajab, aber ich würde sagen, trotzdem kommen beide bei einem ähnlichen Statement an, nämlich du vor der Leinwand bist irgendwie auch mitverantwortlich an dem, was passiert.
Genau, es packt die Leute ja in so eine Art, ja, eben Zeuginnenschaft, würde ich sagen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ich muss auch sagen, in der Forschung gestern hatte ich dann auch viele Leute, wo du auch wirklich merktest, die waren zum Teil auch vielleicht aufgrund der gemeinsamen Religion oder so oder vielleicht ähnlichem kulturellen Background sehr berührt, aber auch Leute, wo du merktest, so irgendwann dreht sich diese Schnur so ein bisschen zu innerhalb dieses Films. Also diese Schlinge dreht sich immer enger und enger und du hast vielleicht diese Filme schon ganz oft gesehen, ja, Kind und so und alles Mögliche und ja, wie retten wir das? Das ist nichts Neues und nichts jetzt weltbewegend Neues, aber natürlich irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du merkst, okay, du kommst hier nicht mehr raus. Du bist Teil dieses Spiels und das merkst du auch an den Figuren einfach, die irgendwann merken, okay, sie kommen nicht mehr raus, sie können jetzt nicht mehr dieses Kind alleine lassen.
Ja.
Und da habe ich auch viele Leute bei mir im Kinosaal gehabt, die echt, wo du ab spätestens Mitte des Films schon so ein leises Schluchzen hörtest und auch wo es mir
voll,
auch,
ja,
wo auch
voll.
Ich echt so ein direkt so Abspannen beginnen, wo auch nochmal echt harte Bilder gezeigt werden, muss man auch mal sagen. Deswegen,
ja.
Also diese Triggerwarnung ist nicht umsonst gemeint, auch wenn viel gepixelt wird, wo dann auch wirklich mit erstem Abspannen sozusagen ein lautes Schluchzen einfach kam und dann, wo ich auch so erstmal war, okay, ich warte noch 2-3 Minuten, lass die Leute aus dem Kinosaal gehen, einfach da denen ihre Privacy geben, weil es ist einfach, ja, es ist echt hart gewesen und auch kein Film, der dir irgendwie eine Art Genugtuung gibt. Und das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr schwierig ist. Ja.
Absolut, absolut. Also es ist ein emotional sehr, sehr anstrengender Film. Und wie gesagt, du kommst da als jemand, der im Publikum sitzt, kommst du da selber auch nicht unbedingt gut weg. Also es gibt auch eine Szene, die mir sehr prominent im Gedächtnis geblieben ist, bei der eben im Laufe des Films, ich würde sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, weil es ja auch auf realen Begebenheiten basiert. Also es kommt eben, das authentische Material, das wir selber hören, kommt eben auch an die Öffentlichkeit im Laufe dieses Films. Und es werden halt das Übliche, Tweets getweetet für 20 Minuten und irgendwie, dann haben die Leute mal kurz eine Meinung und einer aus dem Team sagt dann, ja, wie cool, das wird uns jetzt bestimmt weiterhelfen. Und jemand anderes sagt, die Leute sehen jeden Tag irgendwelche Leichen, die auf der Straße liegen. Ja, genau, morgen wird es eine andere Leiche sein. So, warum glaubt ihr, dass das jetzt irgendwas verändern wird? Und im Endeffekt ist ja auch das eine Verdammung oder eine Verurteilung der Zuschauenden. Nicht nur der Zuschauenden des Films, sondern auch der Zuschauenden bei diesem Konflikt. Auch, wie gesagt, auch wenn du oder ich natürlich jetzt direkt nichts ändern können.
Ja, aber es spielt natürlich auch mit dem Fatalismus, ne? Und auch so, es spielt mit dem Fatalismus der Leute, die das sehen, die sagen, ach scheiße, oh fuck, dieses Kind einfach, da muss jemand was tun.
Genau, und irgendjemand muss doch was tun. Also nicht ich, aber irgendjemand.
Und 10 Minuten später ist es halt das Nächste, was ist. Aber auch natürlich, ich kann es ja aus meiner persönlichen Sache erzählen. Ich habe ja auch mal kurzzeitig an einem Online-Desk gearbeitet, also in Redaktion, wenn du sozusagen die ganze Zeit Agenturmeldungen reinbekommst. Ne? Und dann kommt zuerst, was weiß ich, Überschwemmung in Indien, 25 Menschen vermisst. Keine Ahnung, Dach stürzt in Pakistan ein, 27 Menschen gestorben, irgendwie Milizen greifen Dorf in Nigeria an, 140 Menschen tot. Und du bist so, okay, ja, daraus mache ich eine Meldung, daraus mache ich jetzt keine Meldung. Und, und dann siehst du vielleicht auch Bilder, die dir schon von den Agenturen geliefert werden. Und dann käme vielleicht sowas wie, ach ja, okay, 5-jähriges Kind irgendwie von israelischer Armee beschossen, da machst du natürlich eine Meldung draus. Aber 3 Minuten später bist du vielleicht schon bei dem Busunglück in, was weiß ich, in Südafrika, wo die Menschen gestorben sind. Und das ist das Ding. Das ist jeden Tag die andere Leiche, aber es ist auch auf der anderen Seite auch wieder so eine sehr paradoxe, irgendwie wie so ein wohltuender Gedanke eigentlich, dass diese Menschen beim Roten Halbmond und auch alle Menschen in irgendwelchen Notaufnahmen du am nächsten Tag wieder aufstehen wirst und dann wird es eine andere Leiche sein. Du wirst dich nicht daran sozusagen im besten Fall erinnern können, weil du jeden Tag sowas damit zu tun hast. Und du merkst aber, dass diese Arbeit einfach kräftezehrend ist und die spannendsten Szenen sind für mich auch dann nochmal abseits natürlich diese sehr, sehr mitreißenden Telefongesprächs mit diesem Mädchen, was aber eigentlich es klingt fast schon zynisch, aber eigentlich nur so Beiwerk ist, weil es zeigt, also es bringt die Handlung natürlich ein bisschen voran, aber nicht wirklich. Es zeigt nur die Verzweiflung, weil die spannendsten Szenen sind für mich, was machen diese Menschen, wenn mal wirklich keiner, wenn kein Mädchen am Drücker ist?
Ja.
Wie reagieren die? Probieren die, um alles zu kämpfen? Wann rasten die aus?
Mhm.
Wissen die zum Beispiel, okay, ich könnte jetzt vielleicht einen Weg dorthin finden, aber lohnt es sich überhaupt noch? Oder Menschen, die einfach sagen, ach, keine Ahnung, ich kann einfach nicht mehr, ich liege einfach jetzt nur noch auf so einem Stuhl und kann nicht mehr. Andere Menschen verkriechen sich im Klo und spielen irgendwelche Ego-Shooter gegeneinander, weil sie einfach so abgestumpft sind.
Das finde ich ist auch ein heftiges Bild, extrem heftiges Bild.
Das ist einfach, du merkst, die Energie ist daraus und das ist das sehr, sehr Frustrierende und ehrlicherweise die Momente, die mich am meisten erschüttert haben, zu merken, okay, du bist da einfach alleine drin sozusagen in diesem Kinosaal, obwohl da Menschen neben dir sind und du schaust eigentlich nur dabei zu, wie was den Bach runtergeht.
Ja.
Und egal, da du ja weißt, es ist, also in Anführungszeichen, gescriptet, das ist kein echter Moment gerade, da fällt gleich eine Klappe und dann ist gut, aber du weißt, das ist es eben nicht. Es ist beides gleichzeitig und das macht dich so mürbe und das waren 90 Minuten. Dieser Film geht nicht lange, aber er macht dich enorm fertig.
Ja, absolut. Und ich finde auch so spannend, wie du schon sagst, die Dynamiken zwischen den Mitarbeitenden. Ne, Madi ist ja zum Beispiel sehr, sehr lange im Grunde sowas wie der Antagonist des Films. Ja. Ne? Also
er ist immer
nicht im Sinne von, er macht was Böses, aber er ist immer
der Verhinderer, der nein, das geht nicht. Ja. So ein bisschen der Elternteil, der nein, wir können uns jetzt keine Süßigkeiten kaufen.
Genau, alle sagen, wir müssen das Mädchen retten und er ist der eine, der so sagt, Piano. Aber wenn er dann seinen Punkt begründet und ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, aber es gibt ja auch Punkte im Film, in denen etwas nicht glatt läuft, weil eben Arbeit schludrig oder nicht schludrig gemacht worden, das will ich jetzt nicht sagen.
Weil Dinge nicht einfach nicht funktionieren.
Genau, weil ein Schritt vielleicht nicht mal unbedingt zu früh gemacht wurde, aber weil es eben nicht immer alles läuft wie geplant, egal wie gut der Plan auch ist, da gibt es ja Situationen, wo er quasi dann auch vollkommen recht hat. Und wahrscheinlich ist es so, dass in vielen Situationen er den Leuten in dieser Anlage auch schon den Hintern gerettet hat, weil er die besonderen Entscheidungen eben trifft. Aber es ist halt trotzdem frustrierend. Ja, es ist halt trotzdem unendlich frustrierend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich könnte diesen Job nicht einen Tag in meinem Leben arbeiten. So, das, nee. Darum, man muss einfach unendlich großen Respekt vor Leuten haben, die eben genauso einfach wegschauen könnten und es aber nicht machen.
Genau, also man merkt, dieser Film hat uns, glaube ich, beide sehr bewegt, das kann man schon mal sagen. Es ist kein Film, der spurlos an einem vorbeigeht, deswegen möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie, was wir sonst machen, eine Bewertung abgeben. Wie hat er mir gefallen? Was hat er nicht gefallen? Es ist für mich eher auch eine Sache, über diesen Film zu reden, denn dieser Film läuft jetzt seit Donnerstag in den Kinos.
Der läuft schon eine Weile.
2 Wochen läuft er jetzt in Kino.
Ah, der läuft, glaube ich, sogar noch mal länger. Ich glaube, ich habe den im Januar schon gesehen.
Dann kann das gut sein. Dann habe ich wahrscheinlich den einfach, ja.
Mensch, wir haben doch diese wunderschöne Jahresausblicksfolge gemacht,
bestimmt,
Leo.
Ja.
Na, aber man kann ja nicht alles direkt auf dem Schirm haben.
Genau.
Ich würde sagen, 20. Januar. Ich habe den am Tag, der ist am Tag der Oscar-Nominierung angelaufen, was retrospektiv unfassbares Timing war, muss man sagen.
Am 22. Januar ist er angelaufen, ja, genau.
Ja.
Also ist er jetzt in der 3. Woche, glaube ich. Wenn er es hört, in der 4. Woche.
Genau,
wir wollten aber trotzdem drüber reden, weil es ein Film ist, der einfach nicht groß sozusagen ist als Film, dass man da mal so locker flockig reingeht, sind wir ehrlich.
Ja.
Aber dieser Film verdient einiges an Anerkennung. Und dieser Film wird für alle Menschen, die an den Oscars zumindest interessiert sind, wird er auch mal wieder auftauchen, denn er ist ja auch nominiert in einer Kategorie, wenn ich mich nicht täusche.
Ganz richtig, ja.
Genau, nämlich für die Oscars in der Kategorie Best Internationaler Film. Er ist die Einreichung aus Tunesien, so wie, glaube ich, schon Olfas Töchter auch aus Tunesien war.
Genau, und der Mann, der seine Haut verkaufte auch.
Ebenfalls, genau. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, es ist vielleicht schon ein bisschen Cut, aber du jetzt als jemand, der die Oscars verfolgt, glaubst du, wir werden da irgendwie nochmal was sehen, ob da irgendwas geht oder ist das einfach ein Film, der zu Recht nominiert wurde, aber einfach auch aufgrund der, ich sag mal, schwierigen politischen Botschaft, weil der jetzt nicht er ist kein lösungsorientierter Film, sagen wir es mal so, anders als The Zone of Interest, der sich einfach ganz klar war, ja, Nazis böse, Nazis fies so ein bisschen, ne, der sehr vielschichtig ist und sehr kontrovers, wird er irgendwie Chancen haben auf irgendeinen Award?
Ich glaube, da tust du jetzt The Zone of Interest vielleicht ein bisschen unrecht. Ja, also ich glaube schon, dass es jetzt,
das ist jetzt sehr wörtlich genommen.
Aber
ich liebe The Zone of Interest, aber es ist ein Film, der einen sehr leichten Antagonisten hat.
Ja, ich glaube nicht, dass der Film den Preis gewinnen wird. Anders, ich kann dir versprechen, dass der Film den Preis nicht gewinnen wird. Ich würde alles darauf setzen, was ich habe. Ich würde nicht unbedingt sagen, wegen der politischen Botschaft, weil ich meine, letztes Jahr beste Doku ist No Other Land geworden.
Ja, stimmt.
Darum würde ich sagen, das ist nicht unmöglich, dass du einen Film mit der Thematik machen kannst, der einen Preis gewinnt. Ich glaube einfach, dass andere Filme in dem Line-Up einfach stärker positioniert sind. Meiner Meinung nach, wenn jetzt so ein Sentimental Value am Ende gewinnt, dann gewinnt einer der besten Filme des Jahres. Ich glaube, da wird sich niemand irgendwie drüber beschweren können. Ich glaube, hier ist die Nominierung, die ja auch relativ lange so ein bisschen in den Sternen stand, weil ja viele doch damit gerechnet haben, dass No Other Choice am Ende nominiert wird. Auch ein Film, der in Venedig brutal hängen gelassen wurde und jetzt bei den Oscar-Nominierungen auch, der auch frisch angelaufen ist, also hier vielleicht dann noch eine weitere Empfehlung. Hast du den inzwischen eigentlich gesehen?
Ich schaue den morgen.
Ah, klasse, freu dich. Nein, also ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob er so mein persönliches Top-5er-Line-Up am Ende geknackt hätte, aber es liegt halt auch einfach daran, dass es ein unfassbares Jahr für internationale Filme, natürlich immer, jedes Jahr ist ein gutes internationales Filmjahr, aber eben auch für die Oscar-Einreichung war. Und ich glaube, die Nominierung ist hier absolut als Sieg zu betrachten und am Ende wahrscheinlich auch hochverdient. Du hättest wahrscheinlich dieses Jahr 3 Fünfer-Line-Ups voll machen können mit Filmen, die es absolut verdient hatten in der Kategorie.
Deswegen, also werden wir trotzdem aber The Voice of Indra Jab im Rahmen der Oscar-Berichterstattung miterleben.
Ganz.
Bin gespannt, ob irgendwie die Berichterstattung da nochmal einen Buzz kreieren könnte. Es ist auf jeden Fall, das möchte ich eben schon mal sagen, einer der wichtigsten, und da würde ich gar nicht nach besten, also so sehr wir natürlich auch sagen, wie du richtig meinst, es sollte der beste Film natürlich bei was gewinnen, aber es ist einer der wichtigsten Filme. Und das ist das Ding. Manchmal ist auch einfach wichtig, ein gutes Zeichen zu setzen und nicht nur ein billiges Zeichen, aber ein gut gemeint oder ein gut gemachtes Zeichen einfach aus Klasse, aber auch Meinung und Haltung. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Stimme von Indra Jab auf jeden Fall ein Film, der verdient hat, dass er im Kino gesehen wird und dass er auch in Feuilletons besprochen wird und so. Ich glaube, er wird es gerade aktuell in Deutschland zumindest sehr wenig in meinen Augen.
Woran mag es liegen?
Er wurde es aber rund um Venedig zumindest schon, das kann man ja schon mal sagen. Da war die Diskussion größer, aber jetzt ist natürlich gerade wenig da. Deswegen war es aber uns trotzdem wichtig, über diesen Film zu reden. Und deswegen würde ich sagen, würdest du mir zustimmen, wenn man da einfach sagen kann, wenn ihr euch das antun könnt und antun gar nicht im negativen Sinne.
Unbedingt,
wirklich, wenn ihr euch das zutraut sozusagen, geht in diesen Film rein. Es ist kein einfacher Film, aber es ist ein wirklich sehr wichtiger Film.
Ja, und ich finde das Wort wichtig. Normalerweise wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen, weil ich finde, das klingt so, ja, der Film ist jetzt nicht gut, der ist halt wichtig. Ich finde, das ist ein Film, der wäre nicht so wichtig, wenn er nicht so gut wäre. Also, das ist ein Film, der... Ich sage es so, dieses Thema hat, glaube ich, verdient, dass man sehr gute Filme über es macht, dass man es sehr gut, sehr qualitativ hochwertig bespricht. Und das ist einer von, ich würde sagen, 2 Filmen, die im letzten Jahr erschienen sind. Der andere ist der auch ebenfalls fantastische Im Schatten des Orangenbaums, der leider nicht die Oscar-Nominierung bekommen hat am Ende. Aber es ist einfach sehr schön zu sehen, dass das ein Thema ist, das sehr viele, sehr talentierte Filmemacherinnen, sogar in dem Fall beides, das so viele Leute bewegt und die eben qualifizierte, fiktionalisierte Berichterstattung darüber machen. Ne? Nicht unbedingt mit einem journalistischen Anspruch, aber eben mit einem erzählerischen Anspruch. Darum, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Film und das im positiven Sinne des Wortes und nicht im abfälligen Sinne.
Dann bleibt mir auch nichts Großartiges anderes zu sagen als: Schaut euch diesen Film gerne an, wenn er in euren Kinos noch läuft. Ich kann es jetzt nur aus dem Raum Köln-Düsseldorf sagen, da läuft er auf jeden Fall noch und nicht zu wenig, sage ich mal, zum Glück. Da gibt es einige Kinos, die ihn zeigen, zum Glück. Von uns beiden gibt es eine große Empfehlung, diesen Film sich anzuschauen, trotz einer sehr harten Message und Bildern, die nicht leicht zu verdauen sind, bin ich ehrlich. Aber für uns beide ein wirklich sehr, sehr wichtiger Film. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Luca, dass du die Zeit genommen hast, mit mir über diesen Film zu reden und sozusagen ein Edeljoker warst, um über einen tollen Film zu reden.
Ja, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. War ja quasi so die spirituelle Fortsetzung quasi zu unserer Zone of Interest-Folge.
Richtig,
die auch schon,
genau,
glaube ich, sehr interessant war. Und ich glaube, das war doch heute auch wieder ergiebig, hoffentlich.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr weitere Folgen hören wollt, abonniert uns gerne natürlich auf allen gängigen Plattformen und Kanälen. Wir sind natürlich auch auf Instagram verfügbar und werden dort immer wieder posten, wenn was Neues kommt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Dann gibt es vielleicht einen etwas einfacheren oder leichteren und seichteren Film als einen Film über einen sehr, sehr schwierigen politischen Konflikt. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.